Na, die letzte Woche. Ne? Ich weiß nicht, ob sie inzwischen gefunden wurde.
Ja, sonst hätte ich nicht lesen können.
Ja? Bist wieder glücklich, ja? Und wisst ihr was? Ich selbst nutze sie jetzt auch schon öfter. Also ich bringe sie mal mit. Unsere Sehhilfe. Wir brauchen im Alltag eine klare Sicht. Und wir brauchen auch Licht. Damit uns klar ist, wo wir und wie wir stehen mit unseren Füßen. Wir brauchen klare Sicht und Licht für einen sicheren, festen Tritt und Schritt, um sicher zu stehen und zielgerecht und mutig voranzuschreiten. Bei alten Menschen, die wir beobachten, wird das besonders sichtbar, wie wichtig das ist. Ja? Gleiches gilt auch für unser Glaubensleben. Da es in der Nachfolge Jesu Christi von heilsamen Ruhepausen einmal abgesehen keinen planmäßigen Stillstand gibt, sondern eine fortschreitende Heiligung, brauchen wir auch dort eine klare Sicht durch die richtige Optik fürs richtige Leben, fürs christliche Leben. So, Entschuldigung. Die richtige Optik bedeutet hier nicht etwa, die richtige Brille beim Optiker zu finden, sondern ich meine damit, dass wir als Jünger Jesu immer wieder im Licht Gottes prüfen, ob uns die wesentlichen Merkmale der Nachfolge noch klar sind. Sie sollten klar sein, damit wir darin eben zielgerichtet und mutig und auch mit festem Schritt voranschreiten. Auch in dieser Hinsicht können unsere Augen nämlich trüb und müde werden. Und wir können auch in dieser Hinsicht einen verschwommenen, trüben Blick bekommen. Wir sind doch von vielen Dingen und Einflüssen umgeben, die unseren Blick trüben können und uns die klare Sicht nehmen. Eigene Vorstellungen, die wir haben, unsere Träume und die Wünsche, die in uns sind, und auch der eigene Wille oder unsere Gefühle gehören dazu. Vieles dringt auf uns ein. Persönliche Lebenssituationen trüben unseren Blick ebenso wie die auf uns eindringenden Weltanschauungen und Meinungen von Freunden, Bekannten oder der Gesellschaft, in der wir leben. Sicherlich ist es gut, dass wir immer wieder einmal an Grundlegendes erinnert werden, dass wir in der Nachfolge Jesu Christi fest im Blick behalten müssen. Der Bibeltext, welcher der heutigen Predigt zugrunde liegt, ist uns dabei eine Hilfe. Wir finden ihn im 2. Timotheus, wie schon gesagt, Kapitel 1, Vers 6 bis 10. Dort schreibt der Paulus an seinen geistlichen Sohn, den Timotheus, um dieser Ursache willen, damit ist der Glaube gemeint, den er bei dem Timotheus gefunden hat, der ungeheuchelte Glaube, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Folgende Aussagen des Textes sind mir wichtig geworden. Erstens, der Jünger Jesu ist errettet und berufen mit heiligem Ruf. Zweitens, der Jünger Jesu ist mit einer Vollausstattung für die Nachfolge ausgerüstet. Und drittens, der Jünger Jesu gibt Zeugnis von Jesus, trägt die Geschwister und leidet mit am Evangelium. Heute wollen wir uns mit dem ersten Teil, mit dem ersten Punkt beschäftigen. Errettet und berufen mit heiligem Ruf. Gottes Wort nennt uns hier zwei Gründe, warum Menschen zu Jünger Jesu werden. Genau zwei Gründe. Diese rücken oft in den Hintergrund und stattdessen dringt anderes in den Vordergrund. Wir werden erinnert daran, dass wir zu Jüngern Jesu werden, weil Gott uns errettet hat. Und zweitens, weil er uns berufen hat, und zwar mit heiligem Ruf. Das sind allein die Gründe, die hier genannt werden. Ausgangspunkt dafür ist dabei allein Gottes eigener Vorsatz, sein eigener Wille also und sein souveräner Entschluss, das zu tun. Das wollte Gott so. Und sein Vorsatz entspringt seiner Gnade, die uns in Jesus Christus schon vor ewigen Zeiten gegeben war. Wer kann das wahrnehmen? Und seine Gnade ist dann im Leben Jesu Christi hier auf Erden in dieser Welt für uns sichtbar geworden. So ist der Vater im Himmel, so gnädig, wie wir es an Jesus Christus sehen. Wir behalten an dieser Stelle eine klare Sicht, wenn wir das so, wie es geschrieben ist, als für uns geltend annehmen. Das heißt nämlich, dass wir nicht etwa in der Nachfolge stehen, weil wir irgendwie dazu geeignet wären oder weil wir uns irgendwie dazu auszeichnen würden. Das heißt es nicht. Wir sind auch nicht deshalb Jünger Christi, weil wir von Gott, von uns aus irgendetwas mitbrächten, was wertvoll oder liebenswert wäre an uns. Nach dem Zeugnis der Schrift gibt es da nämlich nichts, bei niemandem. Hier heißt es ausdrücklich, wie wir in Römer 3, Vers 23 und 24 lesen, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, so dass sie gerechtfertigt werden ohne Verdienst durch seine Gnade, mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Da ist keiner, der irgendetwas Herrliches an sich hätte. Das ist doch recht ernüchternd, nicht wahr? Kann uns auch deprimieren und frustrieren, wenn wir diese Erkenntnis haben über uns selbst. Da ist nichts an uns, was Gott gefallen würde. Müssen wir deshalb aber unseren Kopf in den Sand stecken? Müssen wir deshalb mit saurer Miene durchs Leben gehen? Nein, das müssen wir nicht. Denn für Gott sind wir trotzdem wertvoll. Wie kommt das? Ich möchte das einmal versuchen, an einem Beispiel zu klären. Ich habe hier ein kleines Püppchen. Es ist aus Kunststoff. Das Püppchen ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber ist weit davon entfernt, antik zu sein. Seine Farben gehen an manchen Stellen schon verloren. Was meint ihr, wie wertvoll es ist? Edith, schüttelt schon den Kopf. Ja. Kannst ja gerne näher gucken kommen hier. Ne?
Ja. 1,99
würde ich sagen. Ich würde sagen, kommt drauf an, wen du fragst.
Ja, ich kann jeden euch fragen. Ne? Ja. Wer würde mir vielleicht 10 Euro dafür bieten?
Nein. Wenn ich Sammler wäre, dann würde ich es machen.
Dann würde ich das machen, genau.
Wenn ich 3 Jahre alt wäre, dann wäre es sehr begehrenswert. Hm? Wenn ich 3 Jahre alt wäre, dann wäre es sehr begehrenswert.
Ja, vielleicht. Ne? Weiß ich nicht, aber es sieht gut aus, finde ich. Dieses Püppchen, ne? Auch wenn ich 1.000 Euro von euch dafür bekäme, 1.000, ich würde es euch nicht geben. Aha. Ja?
Jetzt bin ich gespannt, warum du da so dran hängst.
Das Püppchen bekommt für mich nämlich den Wert dadurch, was ich darin sehe. Und was ich darin sehe, sind die Erinnerungen an meinen Freund, den Klaus Katzter. Der hat mir das nämlich irgendwann mal vor Jahren geschenkt. Und diese Erinnerungen machen dieses Püppchen so wertvoll für mich. Es ist unbezahlbar für euch. Ne? Ich glaube, ich würde es mir dann mal überlegen, ne, ob ich das Gleiche dann woanders kriegte, aber... Ne? Und so ist das auch bei Gott. Wir bekommen unseren Wert bei Gott dadurch, dass er in uns seinen geliebten Sohn Jesus sieht. Wenn er uns anblickt, dann sieht er in uns seinen Sohn. Und darum sind wir wertvoll für ihn. Und das hat Gott alles so geordnet. Schon zu Anfang der Schöpfung wollte er gerne, dass der Mensch sein Ebenbild wird, seine Herrlichkeit widerspiegelt. Wenn er uns anschaut, dann wollte er sich selbst in uns sehen. Und wie weit wir davon entfernt sind, brauche ich euch nicht zu erklären. Ne? Und das Wunderbare ist, dass durch Jesus Christus wir dieses Bild bekommen. Ich finde, das ist echt gut so. Denn der Herr Jesus ist herrlich. Er ist einfach wunderbar. Und er ist vollkommen. Prächtig. Wenn Gott ihn sieht, wenn er auf mich blickt, ist das doch wirklich gut für mich, nicht wahr? Und das hat noch einen tollen Effekt, weil das nämlich so ist, dass der Vater den Sohn in mir sieht, brauche ich mich nicht zu sorgen und über meine Unvollkommenheit nachdenken. Ich mache mir keine Sorgen und brauche auch nicht bekümmert sein über die schäbigen Dinge, die in meinem Leben sind. Der Herr Jesus Christus, der deckt das nämlich alles ab. Davon ist nichts mehr sichtbar. Durch Jesus Christus bin ich vollkommen rein. Wenn Gott mich anschaut, sieht er seinen Sohn. Nun, ohne den Herrn Jesus Christus wäre es ganz schlecht um mich bestellt. Bei mir ist so viel im Leben drin, so viel Schäbiges, dass ich nur Strafe verdient hätte von dem heiligen Gott. Da ist nichts, was wir verdienen, als von Gott mit dem Tod bestraft zu werden. Sowohl mit dem leiblichen als auch mit dem ewigen Tod. Und so schlimm steht es mit uns ohne Jesus Christus. Das ist eine ganz klare Aussage der Heiligen Schrift. Und wir tun gut daran, wenn wir das da klare Sicht haben. Nur der freie, souveräne Wille Gottes, uns Gnade in Jesus Christus zu schenken, bewahrt uns vor dieser Strafe. Aus Gnade hat der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha unsere Strafe auf sich genommen und an unserer Stelle getragen. Er hat sich für uns geopfert zur Sühnung unserer Schuld. So hat er die Gerechtigkeit erworben für uns, die vor Gott gilt. Wenn wir ihn um diese Gerechtigkeit bitten und so sein Sühneopfer für uns in Anspruch nehmen, nur dann allein sind wir gerettet vor dem verdienten Tod. Uns durch seinen Sohn Jesus Christus vom Tod zu erretten und das ewige Leben zu schenken, das ist Gottes Vorsatz. Schon seit Ewigkeiten. Und dazu gibt es für uns keine Alternative. Der Herr Jesus Christus wird den Menschen unserer Zeit oft als derjenige vorgestellt, der ein erfülltes Leben schenkt, der Glück und Segen bringt, der Hoffnung gibt, ja, der dem Leben einen Sinn verleiht oder der uns als Freund und Bruder begleiten will. Das ist sicherlich nicht falsch. Aber uns muss klar sein, dass sich das erst dann ergibt, wenn der Mensch von ihm errettet ist. Und dann sieht der Sinn des Lebens das Glück oder der Segen oftmals ganz anders aus, als was wir uns darunter vorgestellt hatten. Was erzählen wir den Menschen um uns herum, wenn wir von Jesus sprechen? Hoffentlich behalten wir hier klare Sicht und weisen sie auf die Rettung hin, die sie so dringend benötigen, wie auch wir. Ebenso behalten wir eine klare Sicht wenn wir anerkennen, dass unsere Berufung in die Jüngerschaft ein heiliger Ruf ist. Heilig ist er, weil er vom heiligen, allmächtigen Gott ausgeht, der souverän herrscht über diese Welt und auch das Universum, und zwar von Ewigkeit her in Ewigkeit hin. Niemand nimmt ihm das aus die Hand. Aus der Hand. Heilig ist der Ruf, weil er mit göttlicher Autorität erfüllt ist und weil er göttliche Ansprüche an uns stellt. Und weil der Ruf heilig ist, ist auch die Berufung, in die gerufen wird, ebenso heilig. Das bedeutet aber, dass der Berufene nun Gott gehört, für ihn abgesondert ist, ihm gewidmet. Der Berufene ist ihm zu eigen geworden. Das bedeutet heilig sein. Wir können nicht meinen, dass wir hier etwa eine Wahl hätten, diese Berufung unseren eigenen Vorstellungen entsprechend gestalten zu können. Unsere Wahl besteht darin, Jesus Christus als persönlichen Herrn und Heiland anzunehmen oder aber ihn abzuweisen. Wenn wir ihn aber annehmen, dann will er die Herrschaft in unserem Leben übernehmen und auch bestimmen, wie unser Weg mit ihm aussieht. Hierzu sagt der Herr Jesus selbst, wie wir in Johannes 15, Vers 16 lesen: Ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Wer Frucht bringt, die bleibt, verherrlicht den Vater. Und das ist der Wunsch des Sohnes. Er möchte, dass der Vater im Himmel verherrlicht wird. Verherrlicht wird durch unser Leben. Die Verherrlichung Gottes ist die eigentliche Bestimmung des Menschen. Die Berufung in die Jüngerschaft durch Gottes heiligen Ruf ist auch nicht zur Selbstverwirklichung geeignet. Ich glaube persönlich, dass viele Gläubige an dieser Stelle tatsächlich ein Problem mit sich schleppen. Ein Problem, dass sie so leicht nicht loswerden. Auch ich selbst muss hier immer wieder Acht auf mich geben, dass ich mich da selbst nicht irre. Verwirklicht werden soll im Leben des Gläubigen der Wille des Herrn Jesus Christus. Und das führt dazu, dass Gott, der Vater, in Jesus Christus verherrlicht wird. Wir merken, dass im Mittelpunkt der Berufung der Herr Jesus Christus steht. Alles ist darum mit ihm verbunden. Ich freue mich, dass das so ist. Denn derjenige, der Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat, ist allmächtig und weise, voller Güte und Barmherzigkeit, so freundlich, und wisst ihr, er hat unerschöpfliche Möglichkeiten, auch in meinem Leben Veränderungen zu bewirken, die mich ihm ähnlich machen. Das finde ich einfach toll. Und das wünsche ich uns allen, die wir heute hier sind, dass wir uns von dem Herrn Jesus Christus verändern lassen. Amen.